Ja, das ist ja so eine Geschichte mit dem schwarzen Brett, wo man so Erinnerungen dran macht. Und du hast am Anfang ja versucht, so durch unterschiedliche Übersetzungen dann auch mal zu beschreiben, was das denn sein könnte mit diesem reinen Herzen. Und naja, am verständlichsten war die Volksbibel, aber die Übersetzung stimmt natürlich hin und vorne nicht. Aber man versteht was, aber man versteht nicht das, worum es eigentlich geht. Das, worum es geht, ist eigentlich das, was ihr mit eurem neuen Lied ja auch beschrieben habt. Und zwar geht es um so ein schwarzes Brett, aber es ist eben nicht das, was zu Hause an der Wand irgendwo hängt. Eingangstür, Schlüsselbrett, schwarzes Brett oder wo auch immer, Kühlschrank, was auch immer, sondern das ist eigentlich das schwarze Brett, was wir in uns haben. Weil all das, was wir uns ja so an Erfahrungen, so an die Wände pinnen, das ist ja das eine. Und das sehen wir dann. Und manchmal kann man das dann auch ja abreißen und wegwerfen, wenn man sagt, naja, ich möchte mich nicht dran erinnern. Aber alles das, was wir erleben, wird auch in uns eigentlich angepinnt. Alles das, was wir tun und unser Verhalten und, ist eben nicht nur etwas, was äußerlich dann irgendwie irgendwo hängt, sondern das haben wir auch in uns irgendwie angepinnt. Und das, was wir eben äußerlich dann sehen, meinetwegen an so einem schwarzen Brett oder manche haben dann auch so eine Schiefertafel, wo man etwas draufschreibt, das kann man ja so auswischen. Aber dann hat man sauber gemacht. Aber ist es dann weg? Eine Frage, die dann, ich sag mal, so ein bisschen das beinhaltet, okay, es ist sauber, aber ist es auch rein? Die bundesrepublikanische Bevölkerung nach dem Krieg hatte eigentlich auch so eine Sehnsucht, nicht nur etwas auszuwischen, was man irgendwie dann getan hat, wie man sich verhalten hat und das dann irgendwie wegzuwischen und irgendwie zu säubern, sondern irgendwie war in der bundesrepublikanischen Bevölkerung so ein Wunsch, da muss noch ein bisschen mehr sein. Nicht nur sauber, sondern rein.
Mit diesem Menü können wir unser Restaurant eröffnen.
Bravo, Pierre. Und mit diesem wichtigen Tag dein schönstes Hemd. Frisch gewaschen.
Danke, Chérie. Oh, non. Das ist unmöglich.
Clementine?
Ja?
Das Hemd ist doch sauber.
Oberflächlich ja, aber hier...
Oh, noch Schmutzränder. Was kann ich denn tun? 60 Grad Wäsche.
Mit Ariel wäre es rein. Es gibt nichts Besseres bis 60 Grad.
Mein Waschmittel ist doch auch für 60 Grad.
Wenn es um Reinheit geht, braucht man Ariels Reinweichkraft. Denn Reinweichkraft ist entscheidend. Bei jedem Vorwaschen und beim Hauptwaschen.
Wir waschen hartnäckigste Flecken bei 60 Grad. Ei, Blut, Kakao. Links ohne, rechts mit Ariels Reinweichkraft. Links noch Schmutzränder, rechts Poren tief rein. Durch Ariel.
Fantastisch. Pierre!
Ja?
Schau!
Holala! Alles rein!
Toll, was?
Der Chef empfiehlt französische Küche, deutsche Gründlichkeit.
Ariel wäscht nicht nur sauber, sondern rein.
Wow, monatelang glatte Haut.
In den 60er und 90er Jahren war diese Clementine ja so eine Werbefigur in der Bundesrepublik, die man kam gar nicht dran vorbei. Sie kam ja hier aus Berlin und hat uns aber beigebracht, also sauber reicht nicht, es muss auch rein sein. Und die Frage ist, wo ist denn der Unterschied also zwischen sauber und rein? Und naja, das hat eben etwas damit zu tun, ob es nur irgendwie um eine Oberfläche geht, die man irgendwie sauber macht, oder ob es nochmal tiefer geht, dass es so eine Tiefenreinheit dann auch gibt, wie wir das gerade gesehen haben. Und in diesem Vers, der uns in dieser Seligpreisung begegnet, sagt Jesus ja, selig sind, die nicht nur ein sauberes Herz haben, sondern die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Ich vermute mal, ihr kennt dieses Gebet auch, und vielleicht habt ihr es ja auch selber gebetet, seid damit groß geworden. Ich bin klein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Also das ist so ein Gebet, also das gibt es bestimmt weltweit, ob sich immer so schön reimt, ist nochmal eine andere Frage. Aber also dieses Anliegen eben nach diesem reinen Herzen, von dem Jesus gesagt hat, wer so ein reines Herz hat, der wird Gott schauen. Und Herz, das ist ja im Hebräischen eben so die Mitte des Menschen. Da sitzen die Gefühle, da sitzen aber auch die Gedanken. Da sitzt das, was den Menschen dann, man könnte sagen, steuert und ihn beeinflusst bei dem, was er tut. Das ist all das, was im Herzen dann sitzt. Und von daher hat das Herz ja schon eine besondere Bedeutung. Selig sind, die rein herzens sind. Asaf hat das so übersetzt: Als es mir wehe tat im Herzen und mich stach in meine Nieren, da ward ich ein Narr und wusste nichts. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und nach Erde. Also dieses Gebet aus dem Psalm 73 von Asaf ist eben so ein Gebet, dass er merkt, in ihm und mit ihm passiert etwas. Wir hatten das ja beim letzten Mal auch mit den Eingeweiden und mit dem Mutterschoß. In ihm passiert etwas, was ihn irgendwie krank und kaputt macht. Und er ruft das dann aus und sagt, wenn ich nur dich habe, dann ist alles andere am Ende zweitrangig. Das ist ja eine große Aussage im Psalm 73. Und die Frage ist, wie geht es uns denn heute? Der Mensch ist ja ein Sehnsuchtswesen. Also ein Wesen, das immer nach vorne hin lebt mit einer bestimmten Erwartung, mit einer bestimmten Sehnsucht, die er hat. Der Mensch ist ein Sehnsuchtswesen und die Frage ist, wonach sehnen wir uns? Können wir uns hier mit Asaf irgendwie eins machen, dass wir sagen, wenn wir nur dich haben, wenn ich nur dich habe, ist alles andere zweitrangig? Wir merken, wenn wir so ein bisschen darüber nachdenken, dass uns das eigentlich verloren gegangen ist. Weil wenn wir über unsere Sehnsüchte nachdenken, da denken wir über alles Mögliche nach und irgendwie kommt auch ein bisschen der liebe Gott da rein. Aber wer hat denn noch in sich so diese Sehnsucht und wer trägt denn noch in sich diese Sehnsucht, so diese Gottesnähe zu erleben, vielleicht Gott zu schauen? In der Theologie unterscheiden wir so ein bisschen so, also gibt es ja unterschiedliche Unterscheidungen auch, aber da unterscheiden wir zum einen in die Theologie der früheren Zeiten, meinetwegen der Antike, Mittelalter, wie auch immer, und in die Theologie der Moderne. Und die Theologie, die vor der Moderne war, da sind dann so Leute wie Thomas von Aquin und. Das waren so Leute, die waren davon beseelt, dass sie gesagt haben, wir wollen irgendwie Gott entdecken. Und wenn wir Gott entdecken wollen, dann müssen wir uns auf ihn irgendwie einlassen. Die Theologie der Moderne, und es geht überhaupt nicht darum, das zu werten, abzuwerten oder zu sagen, das war richtig, das war falsch. Aber die Theologie der Moderne stellt eigentlich die Frage, Karl Rahner war zum Beispiel ein großer Vertreter davon, stellt eben die Frage, wie sieht das Reden über Gott heute aus? Und das Reden über Gott heute, sagt man in der modernen Theologie, findet statt, wenn wir über den Menschen reden. Das haben wir auch in euren Liedern so ein bisschen mitbekommen. Mein Gott, der lebt, mein Gott, der liebt. Und wie endet es dann?
Der Refrain wieder. Ja. Er ist immer für mich da.
Genau. Er ist immer für mich da. Also die Blickrichtung ist eine andere geworden. Nicht irgendwie bewerten und sagen, früher war gut, heute ist schlecht. Aber die Blickrichtung ist eine andere geworden. Mein Gott ist immer für mich da. Das war in früheren Zeiten, war das überhaupt keine Frage, sondern da war die Frage, naja, wie entdecke ich das denn, dass ich bei Gott bin? Dass ich zu Gott eine Beziehung bekomme, das impliziert das natürlich auch. Aber wir merken an vielen von diesen Formulierungen, dass sich da etwas geändert hat. Und das ist die Frage, was ist das für eine Sehnsucht, die früher Menschen beseelt hat, so wie Asaf das hier besprochen hat, aber hier gebetet hat, wo es darum ging, wenn ich Herr, weil mein Herz vergeht mir gerade, wenn ich bei dir bin, dann geht es mir wieder gut, dann ist etwas auf einem guten Weg. Und darüber, also wie gesagt, es geht überhaupt nicht um eine Bewertung, um ein Abwerten, besser, schlechter, aber darüber sollte man auch immer wieder nachdenken. Denn, und das ist das, was wir an einer anderen Stelle ja auch lesen, zum Beispiel im Psalm 51, schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Ein Gebet Davids. Und dieses Gebet hat er gebetet, nachdem er entdeckt hat, er ist ja schon König geworden, Jerusalem ist zum politischen und religiösen Mittelpunkt Israels geworden. Er hatte viele Erfolge und war hoch angesehen. Und dann kam eben dieser Tag, wo er dann so ein bisschen über den Balkon schlenderte und Bathseba gesehen hat. Ich denke mal, wir alle kennen die Geschichte ja mehr oder weniger. Und er hat sich in sie verguckt. Und ja, ist dann nicht so ruhmreich ausgegangen, hat sich dann auf sie eingelassen, sie hat sich auf ihn eingelassen und naja, sie war verheiratet, es gab Probleme, David hat das auf seine Weise gelöst und hat hinterher im Nachhinein gemerkt, das, was hier passiert ist mit mir und durch mich, das hat etwas zu tun, dass in meinem Herzen, in meiner Mitte, in dem, was ich denke und fühle, in dem, was mich dann bestimmt in meinem Handeln, dass da etwas schiefgelaufen ist. Und darum betet er hinterher, schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir dann einen beständigen Geist. Ich denke mal, wenn wir uns jetzt alle mal irgendwie so ein paar Minuten zurücklehnen würden und dann so auf die inneren schwarzen Bretter gucken würden, wo dies und jenes angepinnt ist, was würde denn da passieren, was würde denn da aufleuchten, was würden wir denn da sehen? Was würden wir dann entdecken? Unterschiedliches. Wir würden Dinge entdecken, die sich tief in uns eingeprägt haben. Durch unsere Kindheit, durch das, was wir früh gehört haben. Aber wir würden auch Dinge entdecken, wo wir am liebsten irgendwie das wegwischen würden, sauber machen würden, weil wir nicht stolz drauf sind, weil wir sagen, ja, das ist etwas, das ist nichts, wo ich mich mit angeben möchte. David konnte mit Bathseba nicht angeben und mit dem, was er dort getan hatte. Am besten irgendwie sauber und tiefenrein, damit auch nicht irgendjemand irgendwann das entdeckt. Was hat sich eigentlich in deinem Leben, was hat sich in meinem Leben eigentlich an dieser inneren Pinnwand alles so festgeheftet? Was mich bestimmt in meinem Handeln? Wo ich Sehnsüchte habe, die ich versuche, durch dieses oder durch jenes dann zu stillen. Was ist das eigentlich, was mich da treibt? Und wo ich am Ende dann merke, das hat mich nicht einen Schritt näher gebracht, Gott zu schauen, sondern vielmehr hat mich das dahin geführt, dass ich in einen Abgrund, in den Abgrund meiner eigenen Wirklichkeit hineinblicke. Es ist wichtig, sich immer wieder auch diese Zeit zu nehmen, einfach darauf zu blicken, was denn auf dieser Pinnwand im Inneren meiner Person alles so hängt, was mich antreibt, was mich motiviert, was mich dieses tun und jenes nicht tun lässt. Und David wusste, es hat etwas mit seinem Herzen zu tun. Und darum betet er hier an dieser Stelle, schaffe in mir Gott ein reines Herz, weil das Herz das Zentrum des Menschen ist. In den Sprüchen, ich glaube, wir hatten das auch vor kurzem erst, da gibt es ja auch einen Vers, mehr als alles andere behüte dein Herz. Also in diesem Abschnitt im Kapitel 4 lesen wir viele Anweisungen, also in den Sprüchen, tu dies, lass jenes, beweg dich so und so und dann wird das Leben auch gut. Aber dann kommt dieser eine Vers eben, aber vor allem und neben allem, das Wichtigste ist, behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Also wie gesagt, Herz, Mitte, das, was mein Denken, mein Fühlen, mein Handeln bestimmt. Achte darauf, dass dein Herz eben nicht verschmutzt, dass dein Herz nicht zugekleistert wird wie so eine Pinnwand mit schlechten Erfahrungen, mit bösen Erlebnissen, wo du dann nachts mal wach wirst und irgendwelche Albträume hast und so. Wir sind ja voll davon und die Sprüche sagen uns schon, das Entscheidende ist eben, dass du auf dein Herz achtest und dahin schaust. Und das Herz, so sagt Jesus es in diesem Abschnitt, also in diesem Vers, in dieser Seligpreisung, das soll rein sein. Also nicht nur so ein bisschen Saubermann sein. Da gibt es ja genug Leute von so sauber Männer. Und wenn man ein bisschen genauer hinschaut, sieht man, naja, also sind noch Fleckenränder. Irgendwas ist hängen geblieben. Also wir sollen nicht zu sauber Männern werden, sondern unser Herz soll rein werden. Und dieser Begriff, der hier im Griechischen eben benutzt wird, das ist ein Begriff, der eben so sauber und klar meint, aber eben auch so ein Begriff, der meint, es soll frei von Verschmutzung sein. Jetzt sind wir natürlich wieder sehr schnell auf so einer moralischen Ebene, aber es ist die Frage von dem, was ich mir den ganzen Tag zumute, was ich meinem Herzen den ganzen Tag zumute. Wie viel ist eigentlich dabei, was mein Herz verschmutzt? Wo dann hinterher mein Handeln, wo hinterher mein Denken, das, was ich tue, von diesem verschmutzten Herz bestimmt wird. Wo vielleicht mal ich erlebe, dass mein Herz immer enger wird und ich auch in meinem Denken und meinem Handeln Menschen gegenüber, Gruppen gegenüber, immer enger und kleinkarierter werde, immer unbarmherziger und herzloser werde. Mit wie viel werden wir eigentlich, oder mit wie viel wird eigentlich unser Herz tagtäglich beschmutzt und wir merken das gar nicht, wie sich mehr und mehr auf unser Herz pinnt und sich das am Ende dann auch in unserem Verhalten niederschlägt. Unser Herz, sagt Jesus, soll nicht nur sauber sein, sondern rein. Das Judentum ist ja eine Reinheitsreligion. Und im Judentum geht es ja auch darum, äußerlich erstmal rein zu werden. Wer auf dem Weg zum Tempel ist, wer irgendwie versucht, diese Gottesbegegnung herzustellen, also herzustellen ist jetzt ein unpassendes Wort, aber diese Gottesbegegnung vielleicht zu erleben und zu erfahren, der muss sich äußerlich erstmal reinigen. Das Gefäß, was dafür ist, zuständig ist, also Hanatalan heißt das, ist ein Gefäß mit zwei Griffen. Das füllt man mit Wasser und dann schüttet man dieses Wasser dreimal über seine Hände und dort, wo man sich so reinigen muss. Und dadurch wird nicht die Gottesbeziehung hergestellt, aber das ist die Voraussetzung, um Gott begegnen zu können. Wir kennen das ja auch aus anderen Religionen. Du musst erstmal dich äußerlich säubern. Ja, jetzt wird da nicht viel mit Seife und so, sondern es ist eher das Symbolische, sich äußerlich säubern, damit Gott mir begegnen kann, damit ich Gott begegnen kann. Und Jesus, wenn er diesen Vers nun sagt, sagt eben nicht, naja, ihr wisst ja, bevor ihr, wenn ihr Gott schauen wollt, wenn ihr Gott begegnen wollt, dann müsst ihr erstmal so eine äußerliche Reinigungszeremonie durchführen, sondern Jesus spricht davon, und das ist eben dann auch etwas, man kann nicht sagen etwas Neues, aber er rückt noch mal etwas Wesentliches in die Mitte, was vielleicht vergessen wurde, nämlich, dass das Eigentliche, worum es geht, nicht die Reinheit der Hände, sondern die Reinheit des Herzens ist. Das ist das, worum es geht. Nicht, dass ich äußerlich, auch wichtig, aber nicht, dass ich allein mich äußerlich irgendwie vorbereite, sondern das Herz muss vorbereitet sein. So ist das im Endeffekt auch bei jedem Gottesdienst. Es geht nicht nur darum, dass ich ja am Ende, bevor ich losfahre, in den Spiegel gucke und sage, naja, passt das so einigermaßen, kann ich so in den Gottesdienst gehen? Diese Frage war früher ja noch viel bestimmender als heute, aber darum geht es nicht. Wir haben gestern, Umzug kann man das nicht nennen, ein paar Möbel geschleppt und in dem neuen Haus hing dann unten im Flur, gibt es ja auch öfters zwei so große Spiegel. Warum hängen die denn da? Damit ich, wenn ich rausgehe, nochmal reingucken kann und schauen kann, passt das? Kann ich so auf die Straße gehen? Also man guckt da nicht rein, wenn man nach Hause kommt, weil dann weiß man, man ist jetzt zu Hause und ja, da oben interessiert das sowieso keinen. Dann muss ich, wenn ich rausgehe, dann gucke ich nochmal im Spiegel, ob es passt. Und das Gute da war, ich kann von vorne gucken und in den Spiegel, auf der anderen Seite ist nochmal ein Spiegel, sehe ich auch, wie es hintenrum aussieht. Das ist nicht das, worum es geht, wenn es um diese Gottesschau geht, wenn es um Gottesbegegnung geht, sondern es geht darum, sag mal, wie sieht es eigentlich in deinem Herzen aus? Hast du da mal geguckt, ob es einigermaßen aufgeräumt ist oder reicht dir das, dass es äußerlich erstmal stimmt? Und Jesus sagt, zu beglückwünschen sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Denn, so lesen wir es dann im Markus-Evangelium, nichts, was von außen in den Menschen hineinkommt, kann ihn unrein machen, sondern was aus dem Menschen herauskommt, das macht ihn unrein. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Ausschweifung, Neid, Verleugnung, Hochmut und Unvernunft. Das Entscheidende ist, was hier drin ist. Und da erleben wir, das ist eben nicht einfach nur etwas, ja, was wir wie so einen Raum irgendwie mit einem guten Innenausstatter gestaltet haben, sondern in unserem Herzen hat sich all das angepinnt, was zu unserem Leben dazugehört. Die Erfahrungen, die wir gemacht haben, die Dinge, die wir getan haben, die unerfüllten Sehnsüchte, die uns vorantreiben und. Sie sitzen nach hebräischem Verständnis hier. Wir modernen Europäer würden sagen, es ist eher hier, aber es ist ja nicht das Entscheidende. Da sitzt das, was mich bestimmt in meinem Leben. Und da sagt Jesus, da geht es darum, dass wenn du nicht willst, dass da all das Böse raus hervorgeht, von dem wir so viel auch erleben in diesen Tagen, wenn du nicht willst, dass all das Böse daraus hervorgeht, weil du in dir eben ja, nicht aufgepasst hast. Umweltverschmutzung, da sind wir alle miteinander auch schon relativ Profis drin. Wir wissen, was wir tun und lassen müssen, um die Umwelt zu schützen. Aber was ist eigentlich mit der Verschmutzung unserer Herzen? Sind wir da auch Spezialisten? Oder lassen wir da einfach alles über uns kommen? Lesen alles, hören alles, sehen alles, was es zu hören, zu lesen und zu sehen gibt? Und merken irgendwann, dass sich in uns etwas verwandelt? Jesus sagt, wenn du Gott schauen willst, dann brauchst du ein reines Herz. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich ein moralischer Saubermann bin. Weil das kriegen wir alle miteinander nicht hin. Das hat etwas damit zu tun. Und Hermann Betzel hat das so wunderbar dann auch beschrieben. Dieser große protestantische Theologe. Reines Herzens sind die, welche täglich den Herrn angehen. Ach bitte. Bilde du dein heiliges Bild in meiner Seele, dass es immer größer, immer lichter, immer herrlicher werde und alles Unreine und alle Zweideutigkeit in mir verdränge und vertreibe. Das reine Herz, das können wir nicht machen. Da können wir auch noch so viel Ariel meinetwegen schlucken. Es wird nicht rein in uns. Rein wird unser Herz dort, wo wir immer wieder mit dem, was unser Leben ist und ausmacht, uns zu Gott hinbegeben und es wagen, ihm zu bitten, uns mit hineinzunehmen, mich mit hineinzunehmen in sein Licht, in seine Wahrheit, in das, was ihn und das Evangelium ausmacht. Das reine Herz können wir nicht herstellen. Das ist nur einer, der es herstellen kann, der zu uns in diese Welt gekommen ist und uns immer wieder neu einlädt und sagt, komm mit in das Angesicht des Vaters. Das ist die Bewegung, um die es geht. Komm mit ins Angesicht des Vaters und dort wirst du erleben, dass Gott für dich ist. und dass er mit dir geht. Das stimmt ja. Aber dort wirst du dann auch erleben, dass er dein Herz berühren will und wird. Und du dich verwandelst in sein Bild, so beschreibt Paulus das. Und auf einmal geschieht dieses Geheimnis, dass du inmitten deiner Wirklichkeit Gott schaust. Und das weiß keiner, wie man das macht und wie das aussieht. Weil es ist etwas unglaublich Persönliches, Intimes, Individuelles. Weil dann schaut dich dein Herr an und fragt dich, sag mal, was hängt denn da in dieser Herzensecke bei dir für ein Zettel? Wer hat denn da eigentlich hingepinnt? Der bestimmt dich doch so sehr in deinem Leben, dass du zum Beispiel immer fliehen musst. Durch Süchte, wenn das Leben dir zu stark wird oder zu heftig wird. Was ist das denn für ein Zettel? Und dann fragt er, darf ich ran? Darf ich ihn wegnehmen und dir vielleicht einen anderen Zettel anpinnen? Darf ich das? Und dann sagst du vielleicht erstmal nein, weil überall dort, wo ich Menschen dran gelassen habe, ist es mir nicht wohlergangen. Und dann wird er so lange drum werben, bis wir Vertrauen haben und sagen, nimm's weg, nimm's weg. Und dann werden wir ihn schauen, mehr und mehr. Dort, wo wir Gott einladen, dass er uns in unserem Herzen berühren darf und seine Botschaft anpinnen kann, die lautet, ich habe dich je und je geliebt und vor mir brauchst du keine Angst haben. Du darfst dein Herz öffnen und dann werde ich kommen und es reinigen. Und mehr wirst du dabei Gott schauen.